Wir wollen jetzt gleich weitermachen. Lass uns miteinander beten am Anfang. Ich werde, wenn ihr wollt, könnt ihr aufstehen. Dazu beten wir. Vater, wir danken dir für diese Zeit zusammen. Wir danken dir für dein Wort, für all das Gute, was wir in deinem Wort sehen. Danke, Herr. Du kennst uns, liebst uns und du willst uns führen und leiten und öffne unsere Herzen einfach für das, was du sagen willst, Herr. Amen. Also kurz bevor wir loslegen, habe ich diese Einladung bekommen zu einem Lobpreis- und Gebetsabend von der örtliche Allianz Hildesheim. Das ist etwas am 20.10. Ich bin persönlich leider nicht da, aber ich lade alle ein. Das ist ein Donnerstag in der EFG Hildesheim in der Kreuzstraße, die Baptistengemeinde. Okay? Jeder ist eingeladen. Na, okay. Als ich mich auf die Predigt für heute vorbereitet habe, habe ich an unsere Basketballmannschaft gedacht. Ich trainiere eine Mannschaft von 12- und 13-jährigen Jungs. Ja? Da kommen immer wieder neue dazu. Und es gibt schon manche Jungs, die zum Training kommen und dann davon reden, wie viel sie schon können und wie viel sie schon, also wie gut sie sind und so weiter. Und meistens, die schon spielen eine Weile, hören das und sagen, ja, sehen wir mal. Worte sind billig. Worte, reden kann man gut. Aber wie sieht's aus? Was steckt dahinter? Und ich dachte daran, als ich mich vorbereite, denn eigentlich ist, wir sind im Lukas Kapitel 5 übrigens. Ich habe für die russisch sprechende die Bibelstelle extra aufgeführt, wer es will, oder auch ausgedrückt, wer das haben will. Ich werde nicht alles lesen, was wir da haben, also es wäre gut, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Ich werde nicht alles hier an die Wand haben. Aber wir sind in Lukas 5. Und um das zu verstehen am besten, müssen wir kurz einen Schritt zurück machen in Lukas 4. Dort kam Jesus in die Synagoge in seiner Heimatstadt, in Nazareth. Und ihm wurde die Schriftrolle von Jesaja gegeben, und die hat er daraus gelesen. Und das hier hat er gelesen. Der Geist des Herrn ist auch mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Nachdem er diese Stelle vorgelesen hatte, hat er sich hingesetzt und dann gesagt, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Wer sich an die Geschichte erinnert, weiß, dass das nicht so gut ankam. Die Menschen aus Nazareth könnten eigentlich genau das sagen, was, wenn ich dann denke an unsere Mannschaft beim Training, ja, Worte sind billig, kann man gut sagen. Reden kann man gut, ne? Es kann sein, da habe ich auch gedacht, dass jemand, der das liest, also wenn Lukas diesen Brief an irgendwelche Leute schickt, dass die dann auch sagen, ja, das kann man leicht sagen, so reden kann man gut. Und so ist aus diesem Verständnis heraus für mich Lukas 5 aufgebaut. Dass Lukas deutlich machen will, dass diese Worte von Jesus nicht einfach so dahergesagt sind. Dass diese Worte wirklich stimmen, was er gesagt hat. So steigen wir halt in Lukas 5 ein. Am Anfang von Kapitel 5 von Lukas sehen wir, Jesus ist wieder am Reden. Er hat viel gepredigt, viel gelehrt. Dieses Mal ist er nicht in einer Synagoge, sondern an einem See im Freien. Während er redet, da sind ein paar Fische da, er benutzt ein Boot, geht raus, damit er besser reden kann zu den Leuten. Und als Jesus mit seiner Predigt fertig war, dann sagte er Folgendes. Er schaute Simon an, der ja zugehört hatte, er war gleich da. Es war auch sein Boot, auf dem Jesus saß. Fahr weiter hinaus und wirf dort deine Netze aus, dann wirst du viele Fische fangen. Meister, entgegnete Simon, wir haben die ganze letzte Nacht hart gearbeitet und gar nichts gefangen. Aber wenn du es sagst, werde ich es noch einmal versuchen. Man muss sich das vorstellen, Simon ist vom Beruf Fischer. Wahrscheinlich war sein Vater auch vom Beruf Fischer. Sein Opa, wie lange? Er weiß, wie man Fische fängt. Und dann kommt dieser Wanderprediger, der gut reden kann, und sagt, fahr mal raus, wo es tief ist, und werf die Netze aus, du wirst viel fangen. Als Fischer in dieser Gegend wusste Simon ganz genau, erstens, man fährt nicht tagsüber raus. Da verscheucht man die Fische. Die sehen das, die eher an der Oberfläche sind. Dann sind sie weg. Zweitens, man fährt nicht in die Tiefe, weil man nicht so große Netze hat, um die so weit runterzukommen, um die Fische zu fangen. Also ist das, was Jesus von ihm will, etwas, was rein nach menschlichem Ermessen Zeitverschwendung ist. Aber aller Respekt, Simon hat genug Respekt vor Jesus, dass er es dennoch tat. Und ich habe mich immer gefragt, dieser letzte Satz, spricht er das voller Hoffnung? Aber wenn du es sagst, machen wir es. Oder sagt er eher, naja, okay, wenn du es sagst, dann, okay. So ein bisschen fast resigniert, aber machen wir. Weil du es bist. So kann ich mir es eher vorstellen. Bringen wir hinter uns, sagt er. So stelle ich mir das vor. Und weil er das gemacht hatte, aus welcher Einstellung heraus er auch immer, passierte etwas, was er noch nie erlebt hatte. Wenn wir weiterlesen, da sagt er, diesmal waren ihre Netze so voll, dass sie zu reißen begannen. Sie riefen nach ihren Gefährten in dem anderen Boot und bald darauf waren beide Boote so voller Fische, dass sie unterzugehen drohten. Als Simon Petrus begriff, was da geschehen war, fiel er vor Jesus auf die Füße. Also auf die Knie und sagte, Herr, kümmere dich nicht weiter um mich. Ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein. Denn beim Anblick des überreichenden Fangs hatte ihn Ehrfurcht erfasst. Und den anderen ging es genauso. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die waren voller Staunen. Jesus sagte zu Simon, hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Sobald sie am Ufer angelegt hatten, ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach. Simon Petrus hat etwas erlebt, was er noch nie in seinem Leben erlebt hat. Dass er tagsüber einen so riesen Fang macht, dass es, finde ich, nicht nur für sein Boot nicht passt, auch für den anderen kaum. Es war ihm völlig klar, Jakobus und Johannes auch, dass hier etwas wen Besonderes ist, nicht nur ein Mensch. Das kann kein Zufall sein. Das muss etwas Besonderes sein. Was passiert war, konnte nur einer tun, der diese Schöpfung, über diese Schöpfung herrscht. Und das brachte mich zu denken an die ersten Worte von diesem Zitat aus Jesaja. Da sagte Jesus, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt hat. Er, Gott, hat ihn, Jesus, gesandt und gesalbt, berufen. Daraus kommt all das, was Jesus tut. Auch das, was wir hier erleben, wenn er im Auftrag Gottes geht. Das hat der Petrus sehr gut erkannt. Und auf keinen Fall, er wusste ganz genau, in keinster Weise, nie und nimmer, hätte er es verdient, überhaupt in der Gegenwart von jemandem zu sein, der so war. Und so reagierte er. Also, geh weg von mir. Ich bin alles andere als vollkommen. Ich weiß nicht, ob er ihn ertragen kann oder andersrum. Aber er weiß, er kann das nicht. Er kann nicht leben in der Gegenwart von so einem heiligen, vollkommenen Gott. Aber Jesus wollte nicht, dass er denkt, er muss was verdienen, um in seiner Gegenwart zu sein. Sondern er ruft ihn in seine Gegenwart, weil er eine Aufgabe für Simon Petrus hat. Und er bietet ihm diese Aufgabe nicht, weil er besonders geeignet ist, sondern weil er sein Herz kennt und er will. Jesus tut das, wenn Jesus will. Jakobus und Johannes kommen auch dazu. Jesus als ihr Herr und Meister hat sie zum Berufswechsel eingeladen und sie nahmen die Einladung an. Gerne, wenn sie sehen, wie er hier so für sie sorgt. Denn was heißt das eigentlich für einen Fischer, wenn zwei übervolle Boote sind? Die sind ausgesorgt. Ja. Wenn sie gehen und nicht mehr fischen, dann haben die Familien viel, wovon sie zehren können. Weil Gott für sie sorgt. Und so gehen sie mit Jesus los. Bald danach kommen sie in ein so ein Dorf. Es gab viele Dörfer in der Gegend, wo was Besonderes passiert ist. Und das sehen wir in Vers 12. In einem Dorf begegnete Jesus einem Aussätzigen, dessen Krankheit schon weit fortgeschritten war. Als der Mann Jesus sah, warf er sich mit dem Gesicht vor ihm in den Staub und flehte ihn an, ihn zu heilen. Herr, sagte er, wenn du willst, kannst du mich gesund machen. Jesus begegnete einem Aussätzigen. Eigentlich handelt der Aussätzige gegen das Gesetz. Der Aussatz war eine Hautkrankheit. Und es gab mehrere, das war praktisch ein Sammelbegriff für die Hautkrankheiten, die man so hatte. Und in dem, manche von den Krankheiten waren sehr, sehr ansteckend, manche nicht. Aber das wussten sie nicht. Insofern, jeder, der so eine Hautkrankheit hat, musste sofort, und das Wort kennen wir jetzt sehr gut, in Quarantäne. Aber nicht nur für 7 Tage, 10 Tage, man musste lebend sein. Bis man entweder stirbt oder man geheilt wird. Lebenslang. Und wenn man unterwegs sein sollte als Aussätzige, dann musste man rufen, das alles wissen. Unrein, unrein. Man könnte sagen, er war eigentlich ein Gefangener seiner Krankheit. Gefangen in diesem Körper mit so einer Krankheit. Und die Tatsache, dass er kommt in die Nähe von anderen Menschen und riskiert, dass sie ihn verscheuchen oder also wirklich herabschauen auf ihn, ist, dass er überzeugt ist, dass Jesus ihn heilen kann. Dann merkt, was er sagte. Er sagt, du kannst mich gesund machen. Er war überzeugt. Für ihn war die Frage, willst du? Willst du mich gesund machen? Wenn du willst. Das zeigt uns einfach in so einem Menschen, was passiert über die längere Zeit, wenn man von anderen Abstand halten muss, wenn man immer wieder hört, du bist unrein, und wenn man in einer Gesellschaft lebt, wo oft gedacht wird, wenn du krank bist, hast du irgendwas Falsches gemacht. Welche Sünde hast du gemacht, dass du so eine Lage hast? Wenn man das immer wieder hört, auch wenn man weiß, es ist nicht wahr, dann das kann nicht einfach so egal sein. Und so ist es auch mit vielen Menschen, auch heute noch. Wie oft hören wir Worte von Menschen, oder vielleicht haben das selbst gesagt, ich bin es nicht wert. Geliebt zu werden. Warum soll Gott an mich denken? Ich habe mit einer Frau gesprochen, sie sagte, ich weiß nicht, warum Gott mich liebt. Er kann mich nicht lieben. Die Antwort von Jesus hier ist wirklich bezeichnend. Denn er sagt, da streckte Jesus die Hand aus und berührte den Mann und sagt, ich will es tun, sei gesund. In dem gleichen Augenblick verschwand der Aufsatz. Das wird hier so kurz und knapp erzählt, aber ich frage mich, was es für den Mann bedeutet hat, dass Jesus ihn berührt hat. Wenn du so eine Krankheit hast, dann ist das Ziel von allen, dass sie dich nicht berühren, damit sie möglichst angesteckt werden. Auch vielleicht die anderen, die krank sind, berühren nicht, denn kann sein, dass es anders ist oder so. Das heißt, der Mann musste leben praktisch ohne menschliche Berührung. Das können wir uns nicht vorstellen. Denn, also Menschen gehen ein, wenn sie keine menschlichen Kontakte haben, oder? Wir brauchen Kontakt zueinander, vor allem die Berührung. Und dass Jesus nicht nur sagt, ich will, dass er ihn auch berührt hat, während er das sagt, war für den Mann wahrscheinlich überwältigend. Eine menschliche Berührung zu haben, nach wie vielen Jahren, wo alle ihn gemieden haben. Jesus sagte damit, egal was andere von dir gesagt haben oder gedacht haben, egal was man sagt, dass du gemacht hast, egal wie du dich fühlst, egal was du denkst, ich sage, ich will. Jesus will. Heilen. Wir sind es alle wert. Und er hat ihn geheilt. Wiederum, eine Erfüllung eigentlich von diesen Worten aus Jesaja. Ich bin gekommen und gesandt, um zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen. Dieser Mann wurde von seiner Krankheit befreit. Von seinem Gefängnis der Quarantäne, des Unreinen. Um Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit. Dieser Mann, der so lange in seiner Krankheit gefangen war, wurde von Jesus geheilt und von allem befreit, so wie es Jesaja hier prophezeite. Wenn wir Zweifel haben, ob Gott es gut mit uns meint, lasst uns diese Worte von Jesus hören. Wenn wir Zweifel haben, ob Jesus uns helfen will, lasst uns diese Worte hören. Jesus sagt, ich will. Er will. Und die nächste Geschichte in Lukas dürfte den meisten von uns bekannt sein. Da geht es um Jesus, der in einem Haus saß und lehrte, schon wieder am Reden. Und die Menschen wollten ihn hören und kamen und kamen und so. Das Haus war proppenvoll und dann auf einmal stehen die Leute davor und dann kamen vier Leute mit einer Trage. Und ich hätte gesagt, wäre ich an der Trage, okay, wenn ich die ganzen Leute sehe, okay, probieren wir morgen. Das klappt nicht. Das wird nichts. Wie kommen wir da durch? Vielleicht haben wir es sogar versucht, Entschuldigung, könnte ich mal? Ja. Aber sie war so kreativ, dass sie aufs Dach gegangen sind. Und ich muss sagen, das war wirklich gewagt. Denn so die Häuser, die ich gesehen habe von der Zeit, so eine Stufe nach oben, ja, nicht wie in deutschen Häusern, ne? Vielleicht mal, also nicht mal einen halben Meter breit. Und die mussten zu viert diesen Mann hochtragen. Alle Achtung. Sie machen ein Loch in das Dach. Ich hoffe, die haben den Hausbesitzer gekannt. Sonst könnte es Ärger geben. Und lassen den runter, so dass er direkt vor Jesus lag. Und ich glaube, hier hat Jesus, wenn du die Geschichte liest, alle überrascht mit seiner Reaktion. Denn das Erste, was Jesus sagt, er sagt, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ich wage zu behaupten, dass die Männer oben vielleicht ein bisschen enttäuscht waren. Denn sie haben diesen Mann sich, also ich bin mir fast sicher, die haben ihn nicht gebracht, damit er seine Sünden vergeben bekommt. Wir hätten vielleicht nichts dagegen, sicherlich. Aber Jesus sagt es dennoch. Manche vermuten, vielleicht hat der Mann, und das wusste nur Jesus, dass er etwas so Schlimmes getan, dass das ihn, also die Folge von hatte, war, dass er gelähmt war. Das ist möglich, aber steht nicht da. Kann man nur vermuten. Aber ich glaube, Jesus hat diese Worte gesprochen, um zwei Dinge klarzumachen. Erstens, ich glaube, er sagte das, was er sagte, weil er wusste ganz genau, dass das körperliche Wohl allein im Großen, wenn man das große Bild sieht, nichts ist. Im großen Bild des Lebens ist ein gesunder Körper vielleicht nicht schlecht, aber ohne ein geheiltes Herz, ohne eine geheilte Beziehung zu unserem Vater, ist es letztendlich wenig wert. Und hier denke ich immer wieder an Geburtstage oder im Neujahr. Da sagt man meistens eben auch, die Leute wünschen sich viel Glück und vor allem Gesundheit. Hauptsache gesund. Ich glaube, Jesus würde es anders sagen. Hauptsache mit dem Vater versöhnt. Darum geht es ihm. Und ich glaube, Jesus hat auch gewusst, dass die Pharisäer wohl sehr wohl zuhören. Und ich glaube, er hat es nicht gesagt, um sie zu provozieren, sondern er hat gewusst, irgendwann wird es kommen. Und die haben natürlich sehr, sehr negativ reagiert darauf. Ich weiß nicht, ob die Pharisäer dabei waren in Nazareth, als Jesus diese Worte zitierte hatte. Denn er hatte ja gesagt, er hat diese Worte zitiert, wo sagen wir, ich will das Evangelium den Armen verkündigen. Was ist eigentlich das Evangelium? Evangelium ist das griechische Wort für einfach eine frohe Botschaft. Eine frohe Botschaft. Und die frohe Botschaft ist natürlich, dass wir Vergebung bekommen, dass wir ewiges Leben haben können, dass wir in einer versöhnten Beziehung mit unserem Schöpfer leben können. Und erst aus der weiß, dass diese kritischen Worte von den Pharisäern und Schriftgelehrten kommen, da redet er davon, okay, er heilt den Mann, aber benutzt ihn als Beweis, dass er das darf, dass er die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Und sagte, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Das ist eigentlich das Erstaunliche ist, nicht nur, dass er ihn geheilt hat, er hat ihn praktisch in 0,6 wiederhergestellt. Denn wenn jemand Wochen, Monate, Jahre lang nur liegt, was passiert? Die Muskeln verschwinden. Und dass der Mann sofort aufstehen kann und sogar seine Matte tragen kann, ist wirklich ein Wunder. Aber die Pharisäer konnten diese Wunder nicht erleben, richtig, weil sie so die Worte ihn so gestört haben. Und dann frage ich einfach, ja, wo siehst du dich in dieser Geschichte? Wo findest du dich wieder? Bist du eher der kritische Geist wie die Schriftgelehrten? Eher die Person, die meint, nichts Gutes zu verdienen, wie sie im Petrus, der Aussätzige? Oder eher der Gelähmte, gefangen aus eigener Schuld in einer Lage, der dann viel mehr bekommen hat, als er hoffte? Nicht nur für Heilung, sondern Vergebung. Oder siehst du sich in deinen Freunden, die so viel investieren, damit er vor Jesus kommt? Jesus ist diesen Menschen begegnet, wo sie waren. Und er will in dein Leben kommen, wo du bist, um dein Leben zu verändern. Denn ich denke, das, was ich beschrieben habe, wenn ich mein Leben anschaue selbst, schwanke ich so zwischen den Personen. Ich kann auf der einen Seite sehr kritisch sein manchmal, mit anderen Menschen umgehen, skeptisch sein, wie die Pharisäer. Oder eher wie Petrus, wo ich Gottes Güte so erlebe, so ich denke, das habe ich nie und nimmer verdient, warum tut er das? Oder manchmal finde ich mich in diesen vier Leuten, die so viel tun, investieren, damit jemand zu Jesus kommen kann. Wo siehst du dir? Wie sieht es bei dir aus? Das kann nur jeder für sich beantworten. Aber ich will, dass wir wieder uns in kleinen Gruppen treffen und uns über diese Fragen unterhalten. Ja? Bitte kleinen Gruppen, vielleicht zwei Gruppen in der ukrainische. Wir haben genug für eine Gruppe von den Iranern, Persischsprechende. Und dann machen wir vielleicht zwei deutsche Gruppen und beantworten diese Fragen. Was Jesus bewegt hat, sich vor Jesus hinzuknien und ihn bitten, wegzugehen. Ob du das nachvollziehen kannst. Zweite Frage, warum konnten die Pharisäer und Schriftgelehrte nicht an Jesus glauben? Vor ihren Augen so ein Wunder getan hat, dann haben wir auch so viel Vertrauen auf Jesus, dass er unsere Schwierigkeiten heilt oder die unserer Freunde. Warum oder warum nicht? So, teilt euch in Gruppen. Ich muss jetzt sagen, Kai, ihr nehmt jetzt, ich muss leider zu einem Basketballspiel von meiner Mannschaft. Wünsche allen einen so schönen Sonntag. Aber ihr könnt euch mal die Fragen besprechen.